hören das Westend-Radio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst mal, wie immer hier, einen schönen guten Abend hier live aus der Kulturwerkstatt Westend in der Wallerherrstraße 294. Ja, die Sendung im Oktober, der 1. Oktober ist angebrochen, noch 2 Tage bis zum Tag der Deutschen Einheit. Und was sehe ich da, als ich heute Morgen zurückkam oder im Laufe des Tages, nachdem ich hier einiges verrichtet habe im Westend, sah ich etwas in meinem Briefkasten, völlig kostenlos. Ja, zuerst dachte ich, na, das ist ja schön von der Bild-Zeitung, eine Sonderbeilage, kostet auch nichts. Ich weiß nicht, wie viele Millionen verschickt wurden, aber die Bild, darf man ja sagen, ist ja unabhängig und überparteilich. Hat sicherlich, ich schätze mal, 40 Millionen davon gedruckt. Das ist auch ganz schön. Naja, und vorne drauf, Happy Birthday Deutschland. Ja, international, und Bild feiert 25 Jahre Wiedervereinigung. Und natürlich auch das VW-Emblem drauf. Danke für 25 Jahre Treue. Ja, VW darf man ja sagen, so ein bisschen Skandal umwittert. Naja, aber wenn man ganz genau hinschaut, wie gesagt, ist ja, kostet ja nichts, das Ganze. Sieht man ganz klein, Anzeige, ich weiß nicht, ob jetzt die ganze Zeitung eine Anzeige ist, auf jeden Fall gratuliert auch noch, naja, das können wir gleich nochmal sagen, ist ja jetzt ja auch unbedingt keine Schleichwerbung. Ja, was erwartet Sie heute? Vielleicht zum Thema Skandale, Abgasskandal bei VW, noch ein Interview, das hatten wir vor einigen Wochen aufgenommen mit Professor Rudolf Hickel, der war hier zu Gast eingeladen bei einer Europa-Veranstaltung, das gibt es im Anschluss an die erste Musik. Ja, und danach haben wir etwas Historisches. Ja, ein zwielichtiger Privatermittler ist Gast eines Studios und ja, der Moderator wundert sich so ein bisschen und fällt dann in eine Opferrolle. Gut, das klingt erstmal ganz kryptisch, aber hier begrüßt sie immer ganz direkt und unverblümt Windy Jakob, hier sendeverantwortlich für alles, was er sagt im Westendradio. Ja, und jetzt kommt John Mayer, Waiting on the Day.
Waiting on the day when my thoughts are my own, when this house is my home and plans are made, when you'll be there for me, baby, when you love me all the way. When you take my side in every little firefight, when you hang your things and stay, I'm waiting on the day when my life on the run reaches out in the sun and shows my age. Waiting on the day when that voice comes to say that it's not wrong what you did for just a kid. When you'll be there for me, baby, when you love me all the way. Take my side in every little firefight, when you hang your things and stay, I'm waiting on the day. kids are all grown and we go dancing. Oh, can you do it, babe? Can you love me all the way? Will you tie me tight in little strands of paradise? Will you walk with me before the morning fades? I'm waiting on.
Waiting on the Day, gesungen von John Mayer. Ja, warten auf den Tag. Ja, vielleicht wartet ihr auch VW auf den richtigen Konzernmanager und ja, auf die richtige Entscheidung. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich mal irgendwie richtig zusammengeht mit Wirtschaft, Finanzwelt und Ethik und Moral. Gut, so wie das jetzt aussieht, habe ich da so manchmal meine Zweifel und meine Bedenken. Ja, aber ich komme jetzt zu einem Interview, das haben wir vor einigen Wochen hier aufgezeichnet. Hier war zu Gast im Westen bei einer Europa-Veranstaltung der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Professor Rudolf Hickel. Und da bat ich ihn um ein Interview, das gab er mir dann auch. Das ist vom Juli diesen Jahres und ich finde, das passt jetzt irgendwie wieder ganz gut. Das hören Sie jetzt und danach geht es hier weiter mit Musik. Und was werden wir dann hören? Ich denke mal den guten alten Passenger mit dem Stück Rolling Stone. Ja, ich glaube, das ist richtig. Aber wie gesagt, erst kommt hier das Interview mit Professor Rudolf Hickel. Dann freue ich mich jetzt ganz besonders, Herrn Professor Rudolf Hickel hier zu begrüßen. Erstmal schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Hickel, Sie sind gleich hier eingeladen. Es gibt hier eine Veranstaltung, Europa-Veranstaltung, und da wird die Frage gestellt, wem gehört eigentlich Europa? Die Frage sollen Sie jetzt aber nicht beantworten. Wer Sie noch nicht kennt, Sie sind immer noch Wirtschaftswissenschaftler.
Ja, immer noch, ja. Am Institut für Arbeit und Wirtschaft, Forschungsdirektor für Finanzpolitik.
Mhm. Aber eigentlich sind Sie ja schon im Ruhestand, kann man
ja,
das so sagen?
Ja, formal gesehen, wenn man es genauso sich anschaut, dann bin ich, das bei normalen Menschen heißt es Pensionierung oder Rente, bei den Professoren heißt es Emeritierung. Also ich bin jetzt schon bereits seit 2007 in der Emeritierung.
Mhm. Jetzt könnte ich ja sagen, Sie haben jetzt ja Ihr Alter nicht gesagt, das muss auch nicht sein.
Auch mein Alter kann ich ruhig sagen, ich bin zwar schrecklich, aber die Eitelkeit reicht nicht so weit, es nicht zu sagen, ich bin jetzt 73.
Mhm. Ja, andere setzen sich da zur Ruhe, warum machen Sie das nicht?
Nein, ich kann mich gar nicht zur Ruhe setzen, weil ich immer ein politisch engagierter Mensch war, also vor allem im Studium am Anfang. Ich war bei der Studentenbewegung dabei, 1967, 68, 69, vor allem auch gegen die Bildungskatastrophe, gegen den Krieg in Vietnam. Ich war immer sehr politisch. Und ich finde, ich denke, dass ich noch was zu sagen habe zur allgemeinen Entwicklung, vor allem Arbeitsmärkte, Lohnentwicklung und vor allem Arbeitsplätze und steigende soziale Armut, soziale Spaltung in Deutschland, auch Bremen. Und solange die Themen so auf dem Tisch liegen, werde ich auch dazu was sagen.
Wenn ich mal fragen darf, wie sieht Ihr Terminkalender aus? Gibt es da noch weiße Stellen?
Ja, es gibt schon auch noch weiße Stellen, wo ich mich erhole, wo ich auch viel mit der Familie mache. Aber ich bin sehr, sehr beschäftigt. In den letzten Wochen treibt mich natürlich maßgeblich die Griechenland-Krise um. Und ich habe so Tage, die gehen morgens um 6.50 Uhr los mit dem Radiointerview, etwa beim WDR 2 oder bei Nordwestradio oder wie auch immer. Aber ich stehe relativ früh auf und habe relativ viel zu arbeiten. Aber es bleibt auch noch Zeit für Freizeit.
Mhm. Wie entspannen Sie denn?
Naja, ich mache Sport. Ich mache einen Sport, der nicht so sonst, ja, früher war der, galt der nicht als populär, aber heute ist es ein völlig normaler Sport. Ich spiele Tennis, auch noch in der Mannschaft, um mich da ein bisschen einigermaßen fit zu halten.
Mhm. Ja, jetzt habe ich mal eine Frage. Gibt es sowas wie Moral oder Ethik im Wirtschaftsbereich, auch im Universitätsbereich?
So, ja, Wirtschaftssysteme, sei immer auch gerade Marktwirtschaften, kapitalistische Marktwirtschaften, sind von sich aus, produzieren von sich aus keine Ethik. Die Ethik muss ihnen sozusagen eingehaucht werden, und zwar vor allem durch Regeln. Wenn man keine Regeln aufstellt in der Wirtschaft, dann ist es eine skrupellose Profittreiberei, und da hat Ethik keinen Platz. Aber wir können mit ordnungspolitischen Regeln beispielsweise dafür sorgen, dass ethische Rahmenbedingungen eingehalten werden. Ich mache mal ein weniger abstraktes Beispiel. Wenn heute Kinderarbeit verboten ist und geächtet wird, weil sie teilweise immer noch eingesetzt wird, dann ist das eine Ethik, die wir als Gesellschaft, als demokratisch verfasste Gesellschaft, der Wirtschaft vorschreiben und ihr sagen, passt auf, es gibt Regeln, wenn ihr Profite machen wollt mit Kinderarbeit, dann geht das nicht. Aber wenn wir das nicht machen würden, und wir sehen es ja in vielen Ländern auch noch, wenn wir das nicht machen würden, solche Regeln aufstellen, dann wird das Wirtschaftssystem skrupellos mit den Menschen umgehen. Das heißt, das System hat aus sich heraus keine soziale und ethische Kompetenz und Verantwortung. Die müssen wir dem immer gewisserweise vorspielen oder vielleicht auch besser einbauen.
Mhm. Aber könnte man das nicht gleich in die Uni mit einbauen, also in die Lehre?
Ja, das ist genau das große Defizit. Wir müssten eigentlich an Universitäten, vor allem in meinem Bereich, in der Wirtschaftswissenschaft, müssten wir beispielsweise Kurse haben für Wirtschaftsethik. Wir müssten Kurse haben vor allem für Geschichte, weil man aus der Geschichte der Wirtschaft ganz viel lernen kann, was schiefgelaufen ist. Beispielsweise im Industrialisierungszeitalter die Ausbeutung, heute die Probleme sozusagen des technischen Fortschritts. Aber das ist der große Skandal, das darf ich mal so formulieren, dass an Universitäten heute Wirtschaftsethik nicht mehr gelehrt wird. Wenn Sie also jetzt beispielsweise ins Studienprogramm reinschauen, der Wirtschaftswissenschaft in Bremen, werden Sie da nichts finden. Und das finde ich ganz, ganz problematisch. Da erziehen wir bilden junge Menschen aus, ohne ihnen beizubringen, dass Ethik immer noch das Primat hat, den Vorrang für Wirtschaft. Das ist ein großes Defizit der Universitäten, auch der Bremer Universität.
Und das Zweite ist ja wahrscheinlich die Frage der Moral. Kann man die auch mal so stellen?
Ja gut, bei Ethik und Moral ist es ja immer sehr schwer, das insgesamt auseinanderzuhalten. Auch da kann ich sagen, es geht eben darum, moralische Grundsätze zu formulieren. Wir hatten ja früher mal, als es noch sehr stark religiös besetzt war, einseitig beispielsweise von den christlichen Religionen, da galt sozusagen die Moral der christlichen Religion als gesellschaftsbestimmend. Heute sind wir in einer Gesellschaft, die sehr unterschiedliche Religionen hat. Dazu gehört auch der Islam, dazu gehört der Buddhismus und vieles mehr. Und deshalb ist der Staat immer mehr in der Verantwortung, wenn man so will, Moral im Sinne eines Wertekanons, eines Wertefalls, Anerkennens von Werten in der Gesellschaft durchzusetzen.
Mhm. Meinen Sie, dass sich vielleicht die Bürger mehr einsetzen müssten?
Ja, sicher, wir brauchen ein bürgerliches Engagement. Sagen wir so, die Gesellschaft ist gespalten. Wir haben einerseits, sehen wir, wenn es Katastrophen gibt, auch in Deutschland, dann sehen wir eine unglaubliche Bereitschaft von vielen Menschen zu helfen, einfach da zu sein, präsent zu sein. Aber das sind immer sozusagen gewisserweise Ausnahmeveranstaltungen, wenn da eine Krise da ist, wenn da eine große Katastrophe da ist. Wir müssten eigentlich viel mehr pflegen und viel mehr stärken, das Zusammenhalten. Da spielen übrigens auch Vereine, natürlich auch Sportvereine, vor allem für Jugendliche, spielen da eine große Rolle, weil dieses heutige kapitalistische System so unglaublich radikal individualisiert ist, als die Menschen auf sich zurückgeworfen werden, täglich in der Arbeitshetze sind, ist es ganz wichtig, Formen und Möglichkeiten zu finden, im Grunde genommen zu einer Zusammenarbeit, zu einer sozialen, kollektiven Zusammenarbeit.
Mhm. Werden Sie auch manchmal gefragt, ich habe ein Interview gesehen, und zwar, ich glaube, im ZDF, und da wurde der, also von der Deutschen Bank, jetzt ist mir entfallen,
Ackermann.
Ja, genau, und dann sagte die Maybrit Illner in ihrer Art so, naja, sie haben damals 12 Millionen, jetzt haben sie 2 Millionen mehr bekommen, und da grinste der Ackermann wirklich in die Kamera ganz offen und sagt, Frau Maybrit Illner, ich kann Ihnen das auch nicht erklären. Also richtig mit so einem Grinsen. Können Sie das den Leuten erklären, was der Mann wert ist oder
also
nicht?
Ich kann es erklären, dass er so viel verdient, aber ich kann nicht erklären, dass es wert ist. Das hängt einfach damit zusammen, wenn er Erfolg hat, wenn er die Profitrate steigert, die Eigenkapitalrendite, dann wird er hoch beteiligt. Der bestbezahlte Manager ist zum Beispiel Winterkorn bei VW, der sicherlich einen guten Job macht. Aber das kann man nicht erklären, man kann es rational nicht erklären, denn ich müsste einem Beschäftigten bei der Deutschen Bank oder auch bei VW müsste ich klar machen, warum die Chefs 50, 60 Mal so viel verdienen wie Sie. Das können Sie mit keiner ökonomischen Theorie. Und das ist einfach, ich sag's mal brutal, das ist, am Ende ist es Herrschaftssicherung. Man braucht Menschen oder man will Menschen haben, die das System absichern, und die werden dann eklatant völlig überbezahlt. Ökonomisch, sozial ist es nicht rational. Und es gibt ja spätestens seit Zeiss, als Zeiss Jena damals sein Erbe, eine Stiftung gegründet hat, da stand drin, dass die Geschäftsführung nicht mehr als das Zehnfache eines Arbeitnehmers bekommen soll. Solche Beschränkungsregeln brauchen wir, weil es eine Ungerechtigkeit ist, die derzeit bei den Managergehältern sich zeigt, die nicht zu akzeptieren ist.
Könnten die dann von der Politik eingefordert werden?
Ja, das ist eine politische Rahmenregel. Wir haben beispielsweise ein Aktiengesetz. Man könnte im Aktiengesetz, könnte man eine Beschränkung der Managergehälter einführen. Aber das ist natürlich in Deutschland unter den obwaltenden politischen Verhältnissen nicht möglich, weil viele in der Politik, manchmal auch die Bundeskanzlerin Merkel, wie wir gesehen haben bei der Finanzmarktkrise, im Grunde genommen sehr starke Anerkennung haben wollen von diesen Wirtschaftsbossen, von den Managern, und deshalb wird da nicht zugegriffen. Da ist der Staat einfach zu feige, zu sagen, hier müssen wir eine Grenze ziehen. Und es hängt mit politischer Macht zusammen. Wenn ich mich mit denen anlege, dann muss auch eine Politik davon ausgehen, dass sie da ein paar Schwierigkeiten hat.
Ja, da ist die Schweiz ein bisschen fortschrittlicher, ne? Oder kann man das nicht sagen?
Das kann man so nicht sagen. In der Schweiz ist das Bewusstsein größer, aber wenn man sich anschaut, die Gehälter, die beispielsweise bei der Unionsbank bzw. UBSB bezahlt werden, dann sind es ähnliche Verhältnisse. Das kann man nicht so sagen, nein.
Was mir manchmal nicht ganz klar ist, dass im Grunde die Lebensarbeitszeit nicht einbezogen wird. Also Sie sagen, die Manager machen einen guten Job. Jetzt habe ich gesehen, Middelhoff. Ja, genau. Habe ich einen Artikel gelesen, ist jetzt schon angezeigt, ein Verfahren ist da, und versucht er dem Gericht klarzumachen, dass er 70.000 Euro pro Monat als Grundsicherung braucht. Das ist doch nicht mehr nachvollziehbar.
Nein, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Das ist eigentlich eine unglaubliche Arroganz. Bei Middelhoff sind es ja zwei Probleme. Das eine ist, er hat richtig üppig gelebt. Wenn man sich überlegt, mit dem Hubschrauber bzw. mit einem eigenen Jet, was weiß ich, von Bielefeld nach Köln geflogen oder wo auch immer, der hat richtig das Unternehmen ausgeplündert. Dafür steht er übrigens zu Recht vor Gericht. Mich wundert nur, dass ihm nicht früher das Handwerk gelegt worden ist im Rahmen des Aufsichtsrats bzw. der jeweiligen Hauptversammlung. Das Zweite ist, er hat krumme Geschäfte gemacht. Er hat ein paar Milliarden in Sand gesetzt, und dafür steht er vor Gericht. Und wenn er jetzt rechtfertigt, er braucht 70.000 Euro, dann zeigt es die ganze intellektuelle Verkommenheit, die Verwahrlosung, so nach dem Motto, mein Lebensstandard ist so hoch, den müsst ihr mir bezahlen. Viele, viele Menschen können sich gar nicht den Lebensstandard mit 70.000 Euro vorstellen, und das ist einfach eine Unverschämtheit, und die Gerichte müssen solche Anspielungen bzw. Anforderungen zurückweisen.
Aber viele Menschen gehen wirklich arbeiten, und deswegen finde ich, dass das bei allen Besoldungssachen ist so, dass die Lebensarbeitszeit, also eine Lidl-Verkäuferin geht 8 Stunden arbeiten, und das ist in keinster Relation zu diesen horrenden Beträgen, die Menschen bekommen.
Das ist völlig richtig, ja, und vor allem ist ja so, es kommt ja neuerdings etwas dazu in den letzten Jahren, im Grunde genommen seit 20 Jahren kommt ja dazu, dass es gar keine durchgehende Arbeitsbiografie mehr gibt. Also Menschen sind nicht, ich bin zum Beispiel nur so ein klassischer Fall, ich habe studiert, habe mein Examen gemacht und bin dann immer in der Uni geblieben. Sowas ist heute unvorstellbar. Wir haben auch in der Wissenschaft in der Zwischenzeit katastrophale Arbeitsverhältnisse. Von einem Werkvertrag zum anderen, von einem Forschungsvertrag zum anderen. Das heißt also, bei der Lidl-Verkäuferin, aber auch bei dem Bauarbeiter, müssen wir davon ausgehen, dass er zwischenzeit Phasen hat, in denen er gar nichts verdient, weil er arbeitslos ist. Damit sinken seine Ansprüche später für die Rente. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir viel stärker ein Grundsicherungselement brauchen, damit die Menschen, die in solchen sozusagen teilweise sehr katastrophalen Arbeitsbiografien sich bewegen, mit Malarbeit, mit Nichtarbeit, dass die besser abgesichert werden, vor allem im Alter.
Ja, da kann man hoffen, dass Sie mal erhört werden oder gehört werden. Sie sind ja oft beratend tätig oder Sie werden oft angefragt. Unlängst haben Sie eine Veranstaltung besucht, das ging um die Post. Um den Poststreik, da habe ich gelesen, dass Sie ganz schnell im Taxi dann irgendwie noch wieder wegfahren mussten. Frustriert Sie das manchmal, dass sich auch nach diesem Bankencrash eigentlich gar nicht so viel verändert hat?
Es hat sich eigentlich, wenn man es genauer besieht, hat, gibt schon viele Regulierungen, Gesetze, die gemacht worden sind, um die Bankenmacht einzuschränken. Aber am Ende, wenn man es sich genauer anguckt, ist im Grunde genommen von der Bankenmacht nichts eingeschränkt worden. Und wir können jederzeit, müssen wieder jederzeit damit rechnen, dass es so eine neue Krise gibt. Und das ist übrigens der Grund, warum ich auch immer etwas in Hektik bin, wenn man natürlich versucht, in dem Bereich zu arbeiten, zu schreiben und auch zu beraten und es mit der Bankenkrise immer noch nicht vorbei ist, dann ist es natürlich für mich Zusatzarbeit, die ich da leisten muss.
Aber eine ganz allerletzte Frage, frustrieren tut Sie das nicht? Sie gehen damit irgendwie noch ganz gut um.
Nein, ich bin frustriert. Wenn es mich frustrieren würde, würde ich sofort aufhören, weil ich nicht weiß, wie ich darauf reagiere. Nein, für mich das ist gewisserweise auch Erfüllung. Also beispielsweise der Termin mit der Post. Ich finde, dass die Deutsche Post AG, die ja ursprünglich mal ein Staatskonzern war, dass die jetzt im Grunde genommen ganz viele Menschen in sozusagen Billigfirmen transportieren, in die sogenannten Delivery-Zusatzfirmen mit Gehaltsverlusten bis zu 30%. Das finde ich ein Skandal. Und wenn mich da die Verdi anruft, der Verdi-Chef in Bremen, und sagt, Rudolf, kannst du uns mal helfen, kannst du mal uns ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dann mache ich das. Es ist stressig, aber nie frustig.
Herr Heckel, vielen Dank. Der Geschäftsführer vom Western kam hier gerade herein. Wir sind ja im Western im Radiostudio und bitte Sie, erst nach unten zu gehen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und da werden Sie wahrscheinlich die Frage beantworten, wem eigentlich Europa gehört.
Genau, hoffentlich nicht den Konzern. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Ja, soweit das Interview mit dem Herrn Rudolf Heckel hier aufgenommen im Juli diesen Jahres. Ja, was hat er gesagt? Also die Krise könnte wieder eintreten. Es war viel reguliert worden, viel Gesetze gemacht worden. Und von Herrn Mittelhoff haben wir gesprochen. Ja, ich weiß nicht, ob der gute Mann immer noch einsitzt und was ihm nun bleibt. Aber wenn ihm nicht mehr so viel bleibt, ich glaube, er wird sich noch was leisten können. Denn das sehe ich auch in dieser schönen Bild-Zeitung. Ja, die Sonderausgabe. Auch Mediamarkt feiert mit. Und wie steht das hier? Also ich bin fast gerührt. Die Wende hat sich echt gelohnt. Wirklich, ein Samsung Breitband oder nein, wie nennt sich das? Diese breiten Bildschirme. Ich bin ja nun kein Experte. Breitbandbildschirm, glaube ich, also High HD-Qualität, 80 Zentimeter in der Diagonale und kostet nur 195 Euro. Also wenn das kein Schnäppchen ist und auch die Deutsche Bank feiert auch schön mit Wiedervereinigung. Wir feiern mit ganz Deutschland 25 Jahre Wiedervereinigung. Leistung aus Leidenschaft. Ja, Leistung muss sich wieder lohnen. Das kann man immer wieder sagen. Vielleicht ist ja der nächste VW-Konzernchef, vielleicht sagt man eine Schippe drauflegen. Vielleicht kriegt er 30 Millionen. Dann werden solche Skandale mit Sicherheit nicht mehr passieren. Denn wenn man gut was drauflegt, machen die Menschen auch gute Arbeit. Gut, wer auch gute Arbeit macht oder gemacht hat, ist Passenger, ein junger Musiker aus Großbritannien. Hat hier am 30. Juni in Bremen gespielt, ein wunderbares Konzert, ein Solokonzert und ja, da hören wir das Stück, was ich auch schon, ja, habe ich das schon angesagt, ich glaube Rolling Stone, naja gut, ich musste mir diesen Kommentar, den durfte ich mir nicht verkneifen, auf jeden Fall hier Passenger im Westend Radio, hier die Live-Ausgabe, man merkt das wahrscheinlich am 1. Oktober 2015 und das Stück heißt Rolling Stone, kommt aber nicht von den Rolling Stones.
Sometimes I feel I'm going nowhere. Sometimes I'm sure I never will. She said it's 'cause I'm always moving. I never notice 'cause I never stand still. Sometimes I feel like I'm falling. Falling fast and falling free. She said, my darling, you're not falling. Always looked like you were flying to me. But I fear I've grown a rolling stone inside of me. She said, oh, don't you know, the rolling stones stop at the sea. That's where I'll be. Sometimes I'm sure I know no one. A thousand faces but no names. She said, my love, you do know someone. Oh, and I know you're back just the same. But I'm scared, I said, what if this stone don't slow down? Oh, just be aware, she said, what goes up will come down. When you do, I'll be around. Stone across this land. I'll make sure I leave this stone in her hand. For we both know too well the rolling stones turn into sand. If they don't find a place to stand.
Das war Passenger hier im Westend-Radio und jetzt etwas ganz anderes. Ja, ich komme nun zu einem Beitrag, der ist produziert worden vor 5 Jahren. Ja, maßgeblich beteiligt geschrieben von Rolf Weber, ein Bremer Kriminalhörspielautor, hat viele Kriminalhörspiele geschrieben, hat auch viel mit dem BAT gearbeitet, mit dem Bremer Amateur-Theater-Ensemble und hat hier auch einige Aufführungen hier zu Wege gebracht im Westend. Und zwar waren das ganz schöne Veranstaltungen. Da wurde praktisch ein Hörspiel live auf der Bühne aufgeführt mit Musik, mit verschiedenen Sprechern. Und wie gesagt, allesamt geschrieben von Rolf Weber, hat auch ein Buch dann geschrieben. Und ja, da hören Sie jetzt etwas, was sich hier in einem Radiostudio mal zugetragen hat. Und ja, dazu gab es auch immer Musik bei diesen Live-Hörspielen. Und die hat Manfred Kirchner komponiert. Klingt auch so ein bisschen nach Krimi. Und zwar hören Sie den Besuch von Emil Pfeiffer, das ist der Privatermittler, um den es in diesen Hörspielen immer ging. Also dieser Emil Pfeiffer wird eingeladen in ein Radiostudio und soll dann ein Interview geben. Ja, für den Moderator geht es etwas ungünstig aus, aber bleiben Sie einfach mal dran. Ja, jetzt erstmal die Krimi-Musik zu den Emil Pfeiffer Live-Hörspielen und danach der Besuch von Emil Pfeiffer, gesprochen von Rolf Weber und ja, der Moderator musste sich da eben selbst spielen. Ja, viel Vergnügen mit diesen Dingen. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, Ihnen heute Abend einen ganz besonderen Gast hier im Studio vorstellen zu können. Einen Gast, von dem viele Menschen, vielleicht sogar die meisten, nicht einmal sicher waren, ob es ihn überhaupt gibt. Ich begrüße den Privatdetektiven Emil Pfeiffer. Guten Abend, Herr Pfeiffer.
Tag.
Ich freue mich ganz besonders, Sie einmal selbst zu begrüßen. Wie Sie ja wissen, habe ich hier an dieser Stelle schon mehrmals Rolf Weber zu Gast gehabt, der...
Schmierfink.
Verzeihung?
Schmierfink, Lump, Sausack.
Ich entnehme Ihren Äußerungen, dass Sie sich kennen.
Ja, das dachte ich auch mal.
Herr Pfeiffer, ich glaube, wir sollten unsere Hörer erst einmal aufklären, warum Sie hier sind.
Damit die Wahrheit ans Licht kommt, so sieht es mal aus.
Sie haben diese Interviews, die ich mit Herrn Weber gemacht habe, gehört und...
Und die sind scheiße, das ist mal klar.
Also ich fand die immer ganz nett und die Hörer...
Drauf geschissen. Dieser Schweinehund hat mich auf die fieseste Weise hereingelegt und ausgenutzt.
Ich verstehe nicht ganz, Herr Pfeife. Wieso ausgenutzt?
Der Lump hat so getan, als wenn er mein Freund gewesen wäre und mich dann übers Ohr gehauen.
Ich verstehe nicht. Wie konnte das passieren? Herr Pfeife, Sie als Profi...
Genau. Ich hätte bei der Freundschaftsnummer gleich stutzig werden sollen. Ich hab nämlich gar keine Freunde, nie gehabt. Aber der Kerl war so geschickt, verdammt.
Herr Pfeifer, nun doch mal der Reihe nach. Sie haben die Interviews im Radio gehört und sich daraufhin hier bei mir gemeldet, um... Ja, warum denn nun eigentlich?
Dieser feine Herr Weber schreibt da Sachen über mich.
Ja, Hörspiele. Die sind beim Publikum recht beliebt, ebenso wie Sie.
Beliebt? Pah! Er kam damals in mein Büro, um sich zu informieren, wie ein richtiger Detektiv arbeitet.
Ja, mir hat er in einem der Interviews erzählt, dafür würde er sich gar nicht interessieren, da er sowieso alles erfindet.
Ja, können Sie mal sehen, wie der Schmierling lügt. Natürlich hat er mich ausgequetscht über meine Arbeit.
Aber dann ist das ja alles wahr, was in den Hörspielen zu hören ist.
Ja, eben nicht. Das ist es ja.
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Herr Pfeifer, schreibt Rolf Weber nun über Sie oder nicht?
Natürlich schreibt er über mich, aber eben nicht die Wahrheit.
Ja, sondern?
Lügen, nichts als Lügen, dieser Saukerl.
Dann gibt es, beziehungsweise gab es diese ganzen Leute alle doch nicht?
Welche Leute?
Na, die schwarzen Witwen, die ihre Ehemänner ermordeten, oder die Sadomaso-Chansonette, die ganzen Mafiosi und vor allem die Typen von Bernd, dieser Bruderschaft ehemaliger Rechtspfleger zwecks Neutralisierung unlauterer Detektive.
Ach, die. Ja gut, also, naja.
Ja, ja, was denn nun? Gab es die oder gab es die nicht?
Um die geht es doch gar nicht.
Ja, sondern?
Um mich. Über mich hat er doch all die Lügen geschrieben.
Das verstehe ich nicht. Und auch bei den Hörern habe ich da so meine Bedenken.
Er hat mich doch zu einem absoluten Blödmann gemacht.
Also das...
Ich bin zu einem Idioten gemacht worden, der nur durch Glück seine Fälle löst. Oder wenn ihm andere helfen.
Naja, ein bisschen Glück.
Es geht nicht um Glück bei meiner Arbeit. Ich bin seit Jahren einer der besten Privatermittler. Und dieser Schmiersack macht aus mir
einen berühmten Detektiven?
Wie?
Naja, wie viele Leute kannten Sie denn, bis Herr Weber über Sie geschrieben hat?
Keine Ahnung. Ich stehe im Telefonbuch. Ein Anruf genügt, alles klar?
Sucht man denn wirklich im Telefonbuch nach einem Detektiven?
Was sollen denn all diese Fragen? Ist das hier ein Interview oder was?
Aber ja, natürlich.
Naja, dann stellen Sie gefälligst ein paar vernünftige Fragen.
Ja, und die wären?
Ich weiß nicht. Über meine Arbeit zum Beispiel. Also, wie ich wirklich arbeite. Und nicht wie dieser Schmierenbeutel, dieser Weber mich darstellt.
In Ordnung. Über Ihre Arbeit also. Gut, so. Also, Sie stehen ja durchaus in der Tradition mit großen Detektiven wie Philip Marlowe, Sam Spade...
Kenn ich nicht.
...und Sherlock Holmes.
Ah! Stellen Sie mich doch nicht in eine Reihe mit so einem Windbeutel. Ein Gerechtigkeitsfanatiker und Erbsenzähler. Und dann diese bescheuerte Lupe. Was soll die einem denn nutzen, wenn es mal zur Sache geht? Dann braucht man das hier. Meine beste und treueste Kollegin, Fräulein 44er. Allzeit bereit und immer geladen.
Oh ja, davon bin ich überzeugt. Ist sie jetzt auch geladen?
Hören Sie überhaupt zu? Ich sagte allzeit bereit und immer geladen.
Okay, ich glaube es Ihnen ja. Könnten Sie die bitte wieder zurücktun?
Na klar. Naja, und dann sein dämlicher Partner, dieser Professor Watson. Da könnte ich mir ja gleich Lückenotto als Partner nehmen.
Dr. Watson.
Hä?
Ich denke, es war Dr. Watson. Der Professor war dieser Mariotti.
Sherlock Holmes hatte sogar zwei Partner? Hat er denn überhaupt noch was selber gemacht?
Professor Mariotti war nicht sein Partner, sondern sein Erzfeind.
Mir scheint, da hat sich ja dieser Meisterdetektiv wohl den Falschen als Partner ausgesucht. Vielleicht hätte dieser Professor Moraletti ihn einen besseren Licht präsentiert. Komischer Name übrigens. Ist das ein Mafiosi?
Nein, ich denke nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es die Mafia da schon gab.
Die Saubande gab es schon immer.
Sie müssen es ja wissen.
Ganz genau. Ich hatte oft genug mit denen zu tun. Zu oft, wenn Sie mich fragen.
Sicher. Aber dennoch, Dr. Watson hat das doch auch alles ganz gut aufgeschrieben, was die beiden zusammen gemacht haben.
Dämlicher Hund, sag ich Ihnen. Der hat sich auch alles so schmierentechnisch verdreht. Kein Wunder, wenn dieser Holmes so dusselig rüberkommt.
Viele Menschen sind der Meinung, Sherlock Holmes ist der größte Detektiv der Welt.
Ja, klar. Und viele Menschen sind auch der Meinung, man sollte immer zuerst das Gute von anderen Menschen annehmen. Zum Beispiel, dass Attila der Hunde nicht Raucher war.
Ja. Nun gut, Herr Pfeiffer.
Na, ist ja auch schon alles lange her, was?
Genau, lange her. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Denn was mir ehrlich gesagt ein wenig Kopfzerbrechen macht, ist der Umstand, dass es da an dieser ganzen Weber-Pfeiffer-Geschichte eine gewisse Zeitdivergenz zu geben scheint.
Hä? Wenn Sie mich beleidigen wollen, kann ich Sie gerne noch mal zu meiner Sekretärin Fräulein 44er durchstellen, Sie Eta Fuzzi.
Aber Pfeiffer, ich will Sie doch nicht beleidigen. Keinesfalls. Ich meine ja nur, dass es irgendwie auffällig ist, dass Herr Weber, ein putzmunterer Autor des 21. Jahrhunderts, Ihre Fälle auf die Bühne bringt, während Sie die späten 70er Jahre präsentieren, aber dabei direkt als der Emil Pfeiffer jetzt hier vor mir sitzen. Wo sind denn da die gut 30 Jahre geblieben? Ich meine, das ist doch irgendwie, wie soll ich sagen, merkwürdig. Mindestens so merkwürdig wie Ihre Fälle.
Meine Fälle gehen Sie in Scheißdreck an. Meine Klienten werden alle streng vertraulich behandelt. Ehrenkodex unter Privaten, verstanden?
Aber die kann sich doch jeder auf den Hörspiel-CDs anhören.
Was für Dinger?
Na, diese kleinen silbernen Scheiben. Ha, sehen Sie. Sie kennen sie nicht, weil es die in den späten 70ern noch gar nicht gibt. Genau das meine ich. Wie kann das alles gehen? Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe Sie auch nicht.
Und wissen Sie, was ich sonst noch nicht verstehe?
Nee.
Dass Sie sich so ähnlich sehen.
Wir sehen uns ähnlich?
Nein, nicht wir. Sie und Rolf Weber.
Wie meinen Sie das?
Ich meine, klar, wenn so ein Hörspiel auf der Bühne aufgeführt wird, dann spricht Rolf Weber ja den Emil Pfeiffer. Also Sie, das ist schon klar. Und er trägt dann auch einen schwarzen Anzug, so wie Sie.
Viele tragen schwarze Anzüge.
Und einen schwarzen Hut.
Viele tragen schwarze Hüte.
Heute nicht mehr.
Ja, und?
Ich meine ja nur, Sie beide sehen sich wirklich sehr ähnlich, selbst ohne Anzug und Hut.
Sie haben mich noch nie ohne Anzug gesehen.
Nein, aber Rolf Weber, das ist doch merkwürdig.
Was, Rolf Weber ohne Anzug?
Nein, diese fatale Ähnlichkeit. Was steckt dahinter? Das wollen alle wissen. Können Sie uns dazu was sagen? Was wissen Sie darüber?
Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie auf mich angesetzt hat, aber...
Angesetzt? Wie meinen Sie das? Mich hat doch niemand angesetzt.
Wenn diese Saubande von Bernd da wieder hintersteckt.
Bernd? Ich dachte doch aber, sind Sie denn nun echt gewesen oder nicht?
Ich glaube, es wird jetzt doch allmählich Zeit, dass Sie sich nochmal mit meinem Fräulein 44er unterhalten.
Sie meinen? Oh Gott, packen Sie doch dieses Ding da wieder weg. Ich wollte doch nur wissen, bitte nicht.
Zu spät, du mieser Spinner.
Bitte. Ah, mein Fuß.
Schöne Grüße an Rolf Weber, der kommt auch noch dran.
Oh, mein anderer Fuß. Oh. Wo ist denn das Mikro?
Ja, soweit das, was hier im Radiostudio passiert ist. Rolf Weber spielte den Emil Pfeiffer. Ja, Rolf Weber ist leider vor 3 Jahren verstorben, hat hier viel gemacht, er hätte noch viel machen wollen und ich habe ihn persönlich gekannt, er hat eine lange, schwere Krankheit gehabt, aber ja, bewundernswert, wie er das gemacht hat. Praktisch in Gedenken an diesen großartigen Hörspielschreiber und Autor Rolf Weber. Ich komme jetzt zu etwas auch wieder ganz anderem. Und zwar an dieser Stelle geht ein Gruß, das mache ich ja selten, in die weite Welt des Äthers. Und zwar an den Stephen Dobson. Ich weiß nicht, ob er jetzt zuhören kann. Auf jeden Fall mache ich das auch wirklich ganz selten. Aber ihm ist ein Lied gewidmet und zwar von Neil Young. Und ich weiß nicht, ob das am kommenden Samstag gespielt wird. Stephen Dobson hat hier die Club Night entwickelt, die alternative Ü30-Tanzparty hier im Westend in der Valerstraße 294. Jeden ersten Samstag tanzen zu Hits der 70er bis Ende der 90er. Ja, ich weiß nicht, ob dieser Titel auch gespielt wird, aber ich glaube, Stephen Dobson wird sich bestimmt freuen, denn das Stück heißt The Monsanto Years aus der gleichnamigen CD. Und das ist eine CD, die hat Altmeister Neil Young jetzt rausgebracht und er hat dem großen Konzern und Saatgut- und Gentechnikproduzenten, hätte ich fast gesagt, Monsanto. Ja, die streben so eine gewisse Weltmachtstellung an und alles, was so kleinbäuerlich jetzt soll, platt gemacht werden. Es ist eine ganz, ich finde, eine schlimme Entwicklung, das darf man jetzt einfach bewertend sagen. Gut, aber hier The Monsanto Years von Neil Young aus der gleichnamigen CD. Und ja, wie gesagt, ein großer Gruß. Und natürlich auch an das ehrenamtliche Team der Club Night. Die sind natürlich hier mit diesem Titel auch gegrüßt.
When you
20.56 Uhr, das war Monsanto Years von Neil Young, eine musikalische Kampfansage. Der Mann ist also unbeirrbar, der sagt, was er denkt und singt das dann auch. Ja, ich finde das einfach nur gut. Ja, wie gesagt, ein Wunschtitel für Stephen Dobson. Ja, Club Night am 3. Oktober. Hier wird natürlich ja nicht unbedingt die Wiedervereinigung gefeiert, vielleicht schon. Ich weiß nicht, ob es etwas von Ost und West zu hören gibt. City am Fenster wird ganz häufig gespielt. Also die Hits der 70er bis Ende der 90er. Ja, nun habe ich jetzt nochmal die Bild-Zeitung zu erwähnen. Ja, auf der zweiten Seite, ich habe es fast nicht geglaubt, da stand Einigkeit und Recht und genau ein gelber Beetle mit den Originalabgaswerten. Wahrscheinlich waren die wieder gefaked. Die Ausgabe ist wahrscheinlich schon vor einer Woche gedruckt worden. Das muss ja natürlich langerhand geplant sein. Ich weiß es nicht. Da fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Ja, außer, dass ich mich gleich verabschieden darf von Ihnen. Und zwar das nächste Westernradio dann in 14 Tagen am Donnerstag, den 15. Oktober zwischen 20 und 21 Uhr. Dann Studiogäste Stefan Sachsen, Steinbildhauer und Gerhard Pleuß, Clown, Künstler, Liedermacher und hat eine neue CD rausgebracht. Die wird hier vorgestellt. Und ich weise Sie noch auf die aktuelle Ausstellung hin von Renate Hoffmann, Bilder der Orte Bremen, Seoul und Westend, Verbindungen, Linien der Erinnerung, Ausdruck ihrer persönlichen Beziehung zu diesen Orten. Das sind Malereien, Zeichnungen und Radierungen. Die läuft noch in den Westend-Öffnungszeiten. Ja, ich darf mich jetzt wirklich verabschieden. Ich werde Samstag auch dabei sein. Club Night natürlich beginnt 20 Uhr mit den besten Hits der 70er bis Ende der 90er. Und vielleicht wird auch dieser Titel gespielt. Ich darf ihn gleich mal anspielen. Ja, kommt er jetzt? Nein, die CD doch. Ich glaube, sie kommt. Ja, das ist... Nein, genau, richtig. Das ist Caroline Mars, Sitting in the Dark und das geht gut ab. Und das wird zum Beispiel ausgespielt, was ich sehr begrüße. Ja, die Club Night jeden ersten Samstag im Monat von 20 bis, ja sagen wir, circa 1 Uhr nachts. Das reicht dann ja auch eigentlich ganz gut. Ja, Eintritt 1,99, die alternative Ü30 Tanzparty oder man kann schon sagen weit Ü30 Tanzparty, aber es ist ein wunderbares Miteinander zwischen Jung und Alt und die Kommunikation kommt nicht zu kurz. Ja, die Lautstärke ist sehr ohrenfreundlich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Sendeverantwortlich für diese Sendung ist und war natürlich Windy Jakob hier, sendeverantwortlich für das Westernradio. Ja, wie heißt es so schön? Bleib zu uns gewogen, hörte ich heute gerade noch vom Nordwestradio. Wir übernehmen das auch mal. Ja, das war eine Sendung vorne mit Winnie Jakob. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis in 2 Wochen.
Your hands off. Come on. Tschüss.